Okay, 1. Mose 1, Vers 6. Der zweite Tag. Fand letzte Woche cool. Dass der erste Tag wo Gott Raum, Zeit und Materie schafft, Begrenztheit und ein Anfang und ein Ende, das so Lichtblicken ist auf die letzte Seite von der Bibel, so der letzte Tag, beziehungsweise der erste Tag, der dann von Ewigkeit zu Ewigkeit geht. Wir haben gesehen, Gott macht Licht. Aber nicht Sonne und Mond, weil die kommen erst an Tag 4, sondern Gott selber ist das Licht. Und ich fand es schön, diese neue Schöpfung zu sehen, dieser neue Adam und dieses neue Reich, das gebaut wird, so wie er hier die erste Erde baut. Und dieser Tag X in Offenbarung 21. Ich lese das mal, weil letzte Woche habe ich es nicht mehr lesen können. Ich glaube hier, ja. Offenbarung 21, Vers 23. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, die werden in ihrem Licht wandeln. Und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden, den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein. Ja. Das betrifft wahrscheinlich nicht die ganze neue Erde, neuen Himmel, den Gott machen wird, sondern aber auf jeden Fall die Stadt, das neue Jerusalem, wo Jesus drinne wohnt. Ja, und das, was du heute halt auch sehen kannst, so in den Zeiten, ohne Gott ist es dunkel. Ja. Gott musste nicht Dunkelheit schaffen, denn Dunkelheit ist da, weil Gott Licht ist. Wenn er fehlt, ist das das Resultat davon. Ne? So, aber Gott kommt rein und geht in diesen Planeten, der zuerst da ist, Erde, und nur seine Präsenz alleine bringt Licht. Ne? Und er scheidet und macht eine Trennung und sagt, das bin ich und das nicht. Das ist gut, hat er gesagt. Und jetzt kommt der zweite Tag, wo Gott den ersten Himmel macht, die Atmosphäre. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser. Die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der zweite Tag. Ja. Bis jetzt war die Erde komplett voll mit Wasser und wir wissen ja, bei Noah fing es das erste Mal an zu regnen. Ja, also die Atmosphäre war eine ganz andere als heute, nach der Sintflut. Deswegen lebten wahrscheinlich auch die Tiere und die Menschen so lange. Gott trennt das und gibt eine Möglichkeit überhaupt für Leben. Ne? So ein Schutz vor UV-Strahlen, Sachen, die zusammengehalten werden, aber das Interessante hier, was mir aufgefallen ist, dass beim zweiten Tag ist der einzigste Tag, wo Gott nicht sagt, es ist gut. Ja. Wo ich drüber geredet habe und ja, steht halt nicht da. Ne? So kann man nur vermuten, aber ich würde das Einzige, was für mich so Sinn macht, ist halt, weil es unvollständig ist. Weil es eine Sache ist, die halt keinen Bestand hat. So eine Sache ist, die noch nicht auf Dauer ist. Die Tiere und die Natur und das alles ist dauerhaft. Auch der Mensch. Gott wird das wiederbringen. Ne, wenn das Tier am Ende von unseren Tagen halt auslöscht. Und Himmel und Sterne und Erde und alles, was da ist und geschaffen ist, zusammenrollt, um alles neu zu schaffen. Ne? Und Gott sprach, der dritte Tag ist, sammle sich das Wasser unter den Himmeln an einem Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Frucht bringt nach seiner Art, in denen ihr Same ist, und es geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte bringt, nach denen ihre Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der dritte Tag. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre. Und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah so. Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages, das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht und dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an den Himmelsausdehnungen, damit sie die Erde beleuchten und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der vierte Tag. Ich finde es schade, dass manche großen Kirchen so Kompromisse eingegangen sind mit der Wissenschaft und mit der heutigen Weltanschauung und gesagt haben, ja, es hat sich alles evolutionär entwickelt, das passt ja zur Bibel und so weiter, ne? Aber jetzt, wo ich die ersten Tage wieder studiere, sehe ich, dass es überhaupt nicht passt. Ne? Da ist nichts. Und Gott schafft einfach erstmal einen Planeten im Nichts, im leeren Raum. So, und dieser Planet hält sich und funktioniert und explodiert nicht oder verbrennt oder was auch immer. So, und friert ein in dieser Kälte. So, und deswegen musste Gott doch, denke ich, am ersten Tag dabei sein. So, und das sind, und dann siehst du, wie er langsam nach und nach diesen Tonklumpen halt formt, so, und bildet so, dass Leben darauf existieren kann. Und du siehst, dass er die Pflanzen vor der Sonne macht. Das zur Photosynthese. Eigentlich hätten die Pflanzen nicht überleben dürfen, dachte ich mir so, aber es ist unwichtig, weil Gott ist das Leben. Sein Licht ist das, was uns erhält. So, sein Licht ist das, was in uns leuchtet. Sein Licht ist das, was wir gerade sind hier in dieser Welt. Und es ist unabhängig davon, ob Sonne, Mond und Sterne zerbersten oder ob Regierungen fallen, ob Bedrängung da ist, ob unsere Grundsätze fallen und sich verändern, es ist unabhängig davon, so, weil wir sind da und wir sind präsent. Und das ist Leben und Wahrheit und Licht. Und das sollen wir auch sein. Gerade in den heutigen Zeiten, da bin ich Gott dankbar. Es ist einfach so wichtig, dass wir Licht sind in dieser Dunkelheit. Dazu sind wir berufen. Das ist unsere Pflicht. Und selbst wenn du dich wie eine Mini-Leuchte vorkommst, so wie was schnell ausgepustet werden kann, wie ein Teelicht oder so, sobald ein Wind kommt, ist total egal. Du bist das Licht und nicht dein gottloser Nachbar. Ja. Jesus hat das immer wieder gesagt, stell dein Licht nicht unter dem Scheffel, versteck dich nicht. Weil wenn jemand reintritt in deine Räume, wie soll er sich da zurechtfinden? Stell's einfach hin und der Raum ist erhellt und selbst jemand Fremdes, der das Licht nicht kennt und dein Zuhause, findet sich zurecht und erkennt. Das hat auch, denke ich, prophetisch über die Gemeinde gesagt, so über seinen Leib, über uns. Eine neue Schöpfung, die auch gebaut ist, mit Leben behaucht, mit dem Geist, der innewohnt, das Licht dieser Welt und das Salz dieser Welt, wo er sagt, so, hey, ich schicke Leute in deinen Wirkungskreis und für die musst du Licht sein. Wenn du dich versteckst, wie die Welt, wer soll dann hören und sehen? Und es bedarf Mut, denn heute ist es klarer denn je so, dass man sein Gesicht auch verlieren kann, ganz schnell, selbst unter denen, die man lieb hat. Allein das Wort Bürgerpflicht, das ich jetzt ständig höre, stößt mir so auf und ist mir so wieder. Ja, wo ich denke, so, das ist Heuchelei, so eine Bürgerpflicht und ich stelle mich zurück, aber ich treffe mich zum Spaß mit jedem. Ist Heuchelei. Ist das Vergnügen mehr liebend als Gott. Da zu sitzen und zu heulen, wie schwer Corona ist, und wie viel man verzichten muss, dass man kein Bier mehr trinken kann, so nicht ins Kino gehen kann, nicht essen gehen kann, dass man nicht mal rausgehen kann, sich mit seinen Freunden treffen oder was auch immer. Das ist hart vielleicht für manche, aber du kannst es sehen, der Gottesdienst ist erlaubt, ne? Und da bleibt man. Das ist ein Zeichen dafür, dass man sein Licht verstellt und versteckt. Und ein Zeichen dafür, dass das Herz sich schämt. In meinen Augen bin ich da ziemlich hart mittlerweile mit meiner Meinung und ich stehe da auch weiter zu, weil ich sehe, wie nötig das ist, wie wir es vorhin gesungen haben, dass wirklich jemand da ist, der Gott wirklich vollkommen vertraut und einfach Ruhe ist. Und klar, und Weisheit bringt und Wahrheit bringt. Und der die Menschen anguckt und sagt, hey, Gott hat alles erschaffen. Und Gott hat auch dich erschaffen und er kennt dich und er kennt deine Zeit und deinen Ein- und deinen Ausgang, so wie er Himmel gemacht hat und die Sonne und die Sterne und die Pflanzen und die Tiere und sein Samen bringt jeden zu seiner bestimmten Art. So wird er auch Frucht in dein Leben bringen. Du musst nur da sein. Weißt du, ich finde diese Zeit heute gar nicht hilflos oder außer Kontrolle oder was auch immer. Ich sehe nur die Erfüllung von Gottes Wort und seiner Prophetie. Es wird eine Zeit kommen der Ernte. Ja, und der Weizen und das Unkraut werden gleichzeitig gelassen. Und es wird die Zeit kommen, wo beides Frucht trägt. Das Unkraut und der Weizen wird seine Frucht bringen und sichtbar machen. Und in der Zeit der Ernte, da wird der Schnitter kommen und er wird trennen zwischen Unkraut und das Verbrennen und zwischen Weizen und der guten Frucht. Und er wird trennen nochmal im Weizen zwischen Spreu und dem guten Samen, der brauchbar ist. Das hat Jesus vorhergesagt und du kannst es jetzt sehen. Die Wehen sind da und wir befinden uns drin und Wehen, ich habe 4 Kinder, hör nicht einfach auf. Die Geburt kommt. Ne? Und die einen freuen sich auf die Geburt und die anderen erzittern. Oder leugnen. Weißt du, aber es muss sein. Und du kannst sehen in der Welt jetzt immer mehr und immer deutlicher, wie das Unkraut, die Welt, die Gottlosigkeit auch zur Frucht kommt und wie du diese Früchte erkennst, der Gottlosigkeit, weltweit. Aber wie du auch die Christen siehst, so wie sie aufwachen und auch da ihre Frucht kommt und du kannst auch das sehen. Ne? Und du als Mensch musst dich entscheiden, zu welcher Frucht du gehören möchtest. Wenn du überhaupt eine Wahl hast, weiß ich nicht. Ne? Ich bin jedenfalls Gott dankbar, dass ich Weizen sein darf. Und das ist eine Sache, für die ich mich nicht verstecke. Ne? All das, was Gott hier in den ersten Tagen geschaffen hat, hat er auch wieder geistlich gebracht als ein Bild für das, was geistlich in dieser Welt passiert. Ne? Und von daher hat uns gesprochen, dass er Frucht bringt, wenn wir in ihm sind. Und in ihm zu sein heißt, mit ihm verbunden zu sein auf eine Art, wie es nur ein Leib haben kann. Man kann nicht getrennt irgendwie seinen Weg gehen und auf der anderen Seite den Namen Christi mitbringen, weil es ist wie eine Rebe, die vorm Weinstock liegt und kriegt kein Wasser und keine Nährstoffe. Und ich kann gucken, ja, wir haben noch die Sonne und wir haben den Mond und die leuchtet tags und der Mond scheint nachts und wunderbar. Die Welt ist noch in ihrem Gefüge und es läuft, wie es läuft und wie es immer lief. Und es wird auch bis zum Ende so laufen, wie es immer lief, sagt die Bibel ganz klar, bis Gott die Gesetze ändert. Aber was ich erkennen kann, ist, dass dieses Licht, das am ersten Tag schon da war, dass es das ist, worauf es wirklich ankommt. Und es ist nötiger denn je, dass wir Menschen zu dem Punkt kommen, die sagen, ich glaube zu Gott und ich glaube an Jahwe, den Schöpfer, und ich bin sein Knecht und sein Kind, dass Menschen zu dem Punkt kommen, wo sie sich Zeit nehmen in der Stille und sich fragen, in der Situation, was heißt es für mich, nicht von dieser Welt zu sein? Das ist eine Frage, die wird noch die nächsten Wochen der Predigt auftauchen, weil es eine Frage ist, die mich in allen Bereichen gerade immer wieder beschäftigt. Was heißt es, nicht von dieser Welt zu sein? In Bezug auf, gehe ich am Sonntag zum Gottesdienst oder nicht? In Bezug auf, gebe ich denen, die Barmherzigkeit brauchen und hilflos gerade sind, meine Präsenz und steuere dagegen? Was heißt es, nicht von dieser Welt zu sein? Für mich als Einzelperson hier in dieser Welt, Bin ich bereit, diese Frucht zu bringen, die so gut ist und die Menschen brauchen, oder nicht? Ist es Zeit, einen Sabbat zu machen? So, weißt du? Gott ist ziemlich sicher in dem, was er tut, und er tut's, und er guckt, und er hat einen viel größeren Plan als diesen Tag 3. Einen viel größeren Plan als Tag 4. Er hat einen viel größeren Plan als Tag 6, wo er den Menschen macht. So ein, er guckt voraus und sagt, all das, was ich hier gerade schaffe, ist nur ein Bild für das, was ich eigentlich vorhab, was passieren muss. Ja. Von daher, wenn du in dein Leben guckst, dann achte drauf, so die Früchte zu sehen und sich daran festzuhalten, dass dieser Schöpfer nicht nur heute mit Sinn da ist, sondern dass dein Leben Sinn hat für die Zukunft. Ja. Und dass du elementar und wichtig bist für deine Menschen in deinem Umfeld, weil du das Licht bist in dieser Welt und kein anderer, außer dein Bruder und deine Schwester. Ja. Gott bringt Früchte. Warum? Weil er es bestimmt hat. Und auch ich und du, wir bringen Früchte, auch wenn wir uns manchmal nicht danach ausstrecken oder wenn wir das nicht erkennen, aber wir bringen Früchte, weil wir in Jesus hängen. Weil Gott gesagt hat, auch in dir ist der Same, der Frucht bringt und satt macht. Und erst dann bringt Gott Sonne, Mond und Sterne, das Universum, was für mich auch ein klares Zeichen dafür ist, es gibt keine Außerirdischen da irgendwo. Ja, denn Gott hat die Erde gemacht, unabhängig vom Kosmos, für den Menschen. So, damit er einen Ort hat, wo er wächst und wo er sich vermehrt und gesegnet ist. Und Gott kennenlernt und Gemeinschaft hat mit ihm und miteinander. Ja, und erst dann hat Gott Sterne gemacht, als Zeichen und als Bestimmung für uns. Ja, und die Bibel ist voll und du kannst es sehen, Gott nimmt sehr oft Sternbilder zum Beispiel oder Konstellationen, wo er was prophezeit. So wie in der Offenbarung dieses Sternbild mit, ach, ich habe schon wieder alles vergessen. Dem Drachen und, ach, was soll's. So, ist Wurst. Wenn dich nicht auskennst, sag nicht. So, okay. Aber jedenfalls kommen Konstellationen und Sternbilder tauchen immer wieder auf und Gott sagt, wenn ihr das seht, passiert was. Ja. Aber natürlich auch, um Zeit zu berechnen. Tag und Nacht. Ja. 24 Stunden. So. Und da können wir Gott dankbar sein, denn guck in den Himmel, er hätte auch alles so einfach machen können und doch macht es so wundervoll, dass man auch da, wenn man hinguckt und je tiefer man sehen kann mit der Technik, desto sprachloser einfach ist, so und wie viel Mühe sich Gott gibt in allem und wie viel Detail er da reinlegt. Weißt du, er hat uns 7 Farben gegeben, mit denen wir alle Farben erschaffen so, und sehen können. Ne? 7 Töne, aus denen wir die komplette Musik schaffen. So ein, es sind, er hat, er hätte auch nur 3 geben können und sagen können, reicht. Der Mensch ist eh so dumm, mehr wird er eh nicht verstehen, da wird er schon zu tun haben, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Weißt du, aber Gott ist halt wie ein Künstler. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich Bibel angefangen habe zu lesen, weil ich Maler und Bildhauer war, bevor ich Christ wurde. Du guckst in die Natur, steht im Römer und der Mensch kann nicht verleugnen, dass es Gott gibt als Schöpfer. Und das sehe ich auch. Du guckst in die Natur und ins Tierreich oder wo auch immer du hinguckst. Selbst die Bilder, die aus dem All kommen oder was auch immer. Es hat alles eine Handschrift. Es ist wie ein Porträt oder ein Bild von einem berühmten Künstler. Du siehst es und sagst, ah ja, das ist der. Es ist seine Handschrift. Seine Art, sein Stil. Seine Wiedergabe. Die Bilder sind anders, aber es ist trotzdem, du siehst diesen Faden dadurch, diese Person. Und du guckst in die Natur und du denkst, es ist alles so wunderschön. Es ist alles eine Handschrift. Das ist Gottes Name. Und er hat es so gut gemacht. Das ist eine Sache, ich liebe ja, jetzt werde ich vielleicht manche schockieren, aber ich mag wirklich so Endzeitfilme und auch mal Horrorfilme oder Science Fiction oder so mit Aliens und Krams. Weil ich so interessant finde, einfach, was der Mensch kreieren würde. Ne, und da ist nichts Neues. Ich meine, Alien hat immer Arme, Hände, Kopf oder Nase, Augen oder nur ein Plupp, das rumschwimmt, aber es ist alles so, wie es halt hier in der Welt zu finden ist. Ist nichts Neues. Ne? Nur zusammengesetzt. Aber was ich da an dem Film sehe, ist, wie bösartig der Mensch ist und wie dunkel. Wenn Gott dieses Herz hätte, so wie gruselig wäre es, hier rauszugehen, wo solche Zecken kommen oder was auch immer. Ne? So ein, wo es ein Wesen gibt, das so stark ist, dass eine ganze Armee antritt und es nicht schafft zu besiegen. Aber so ist Gott nicht. Denn er macht alles in Harmonie und in Einheit und einfach wunderschön. Und wenn du guckst, du kannst hier durch die Natur gehen, du musst dich nicht fürchten. Und natürlich gibt es nach dem Sündenfall auch Tiere, die dann Fleisch fressen oder Gift haben oder was auch immer. Ja, dadim. Aber trotzdem, selbst der schlimmste Ort dieser Welt ist nicht so wie der Horrorfilm von irgendwelchen Menschen. Ne? Das sind, du kannst hier durchgehen und du hast noch die Kontrolle irgendwo, dich zu beschützen oder dich zu verteidigen. Ne? Weißt du, Gott macht eine Harmonie und wenn du in die Natur mal gehst und dir Zeit nimmst, gerade jetzt im Lockdown, wo es nur erlaubt ist, 15 Kilometer spazieren zu gehen, da lohnt sich dann einfach mal rauszugehen an die Luft und einfach sich das mal anzugucken. Sich mal an einem Teich dran zu setzen und die Wassertiere zu beobachten. Ja. Oder in Zeiten, wo man, so wie ich, nicht ganz spazieren geht, so dann halt mal zu gucken, was ist denn unter Wasser so los. Das ist eigentlich ein Ort, den der Mensch hätte nie sehen sollen, so wirklich. Oder den Menschen tausende von Jahren nicht gesehen haben. Und jetzt durch unsere Technik können wir unter Wasser gehen und können dieses Meer angucken, das jetzt als nächstes kommt. Und sehen einfach diese Farben und diese vollkommene Schönheit, diese Harmonie und, ne, wo du sagst so, wie wundervoll hast du das gemacht, obwohl tausend von Jahren kein Mensch dir dafür Ehre gegeben hat. Ne. Weißt du, das, was Gott macht, das macht er gut und das beweisen die ersten 6 Tage. Ist für mich die Erbauung, die ich hier aus dem Text jetzt gerade für mich finde, einfach so die Erinnerung, das, was Gott macht, das macht er gut. Und am Ende, wenn alles zusammenkommt, wie am 6. Tag, dann steht da, es ist sehr gut. So, es ist einfach vollkommen. So, weißt du, und dann schau dein kleines Leben an und deine kleine Person, die hin und her schwankt und so mancherlei, so, und du kannst dir sicher sein, Gott hat dich sehr gut gemacht. Und auch die Früchte und die Werke, die er in deinem Leben hat, auch wenn sie klein scheinen, manchmal oder unbedeutend oder nicht da, die sind sehr gut am Ende. Wenn sich alles nach und nach fügt und alles zusammenkommt und dieser eine Tag da ist, wo du verherrlicht wirst. Und Gott sprach, der 5. Tag, das Wasser soll wimmeln von der Fülle lebendiger Wesen. Es sollen Vögel dahinfliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebendigen Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art. Dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch. Und füllt das Wasser in den Meeren, und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde, und es wurde Abend, und es wurde Tag, der 5. Tag. Der erste Segen, den Gott ausspricht über seine Schöpfung. 3 gibt's. Und das ist das, was Gott macht. Er schafft was, und er behütet es, und er segnet es. Das ist ein Segen, ist ein Versprechen, das er gibt. So ist seine Hand und sein Herz und seine Liebe, die über seine Schöpfung guckt und sagt, ich werde mit dir sein. Ich werde bei dir sein und ich werde für dich sein. So. Anders als wir manche Dinge erschaffen und dann uns im Rücken drehen, wenn die Arbeit fertig ist. Ich weiß noch, als Evangelist bin ich raus, habe erzählt, Leute sind zum Glauben gekommen oder nicht. Ich habe meinen Rücken gedreht und habe mein Leben weitergelebt. Aber ist was ganz anderes, wenn man dann auf einmal Hirte wird und die Leute ständig kommen. Man kann nicht einfach abhauen, sondern man ist verpflichtet, da zu sein. So wie man Hirte der Familie ist, als Mann. Sobald du heiratest, ist deine Frau da. Geht du nicht mehr weg. Ne? Sobald die Kinder kommen, sind sie da und auch die gehen nicht mehr weg. Außer du machst das wirklich falsch. So. Ja. Und doch ist da so viel, obwohl es so viel mehr Anspruch nimmt und einnehmend ist und für uns Menschen oft an die Nerven geht oder uns ans Grenzen bringt, die wir so in der Einsamkeit nicht kannten, ist es doch was so viel Wertvolleres, zu sagen, ich segne dich. So, ich bin aktiv in deinem Leben, um für dich zu sein, um bei dir zu sein und mit dir zu sein. So, um zu geben. So, Gott ist bei uns und da ist so treu und gerecht und wundervoll. Ne? Und Gott sprach, die Erde bringe Lebewesen hervor nach ihrer Art. Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, oh, dass es gut war. Da gab es keine Evolution. Und wenn du hier liest, es wurde Morgen und es wurde Abend. Ein Tag, das sind 24 Stunden, immer noch. Da hat sich auch nichts dran geändert. Bei manchen frage ich mich, an was für einen Gott sie glauben. Ich glaube an den Schöpfer, der Angus ist, ist alles andere. Der Einzige, der nicht erschaffen wurde. Und ich finde es ziemlich krass, jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, so, dass Gott so lange gebraucht hat. Weil ich von ihm eigentlich, von seiner Macht her, auch erwarte, dass er das schneller hinkriegt. Schau dir mal all die Vielfalt der Tiere allein an. Oder der Insekten. Der Würmer und was auch immer. Und da nimmt er sich einen Tag. Aber einfach Wasser zu trennen und oben hinzusetzen und unten, dann nimmt er sich auch einen Tag. Und wenn du guckst, so, da ist keine Evolution, sondern Gott macht alles mit seiner Handschrift und setzt es hin und sagt, du hast das Recht zu leben, dich habe ich gut gemacht. Dich setze ich hin als Zeichen dafür, ich habe dich gut gemacht. Und selbst ein Sperling ist wertvoll für ihn. Und so hat er auch uns Menschen nicht hingesetzt als ein lebendiger Matschhaufen oder als lebendiger Ton, der da rumgeht wie so ein Gnom oder was auch immer, sondern er hat uns individuell gemacht. Jeder nach seiner Art, wenn du so willst. Nach seiner Persönlichkeit, nach seiner Seele und Einzigartigkeit. Und er kennt unsere Anzahl der Haare noch im Mutterleib. Unsere Namen, bevor überhaupt alles geschaffen wurde. Unseren Ein- und Ausgang, unsere Zeit. Es ist ein Gott, der sich einmischt und der da ist. Und der alles so wundervoll und liebevoll gestaltet, nach seinem Ebenbild. Nach seiner Persönlichkeit. Das ist eine Sache, wo man rumgehen kann und sagen kann, Gott, ich danke dir. Ich danke dir für deine Hingabe. Wenn du überlegst, Gott hätte viel weniger machen können, hat er aber nicht. Und er hat die Vielfalt gegeben nur für zwei Menschen. Oder am Anfang nur einen, für Adam. Weißt du, selbst die Schöpfung beweist, wie sehr uns Gott liebt. Und wie wertvoll wir sind in seinen Augen. Der sechste Tag. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Und da kannst du sehen, im Kolosser hat man es gelesen, Jesus war am Anfang dabei und durch ihn ist alles und ohne ihn wäre nichts. Auch der Heilige Geist war dabei. Und der Vater war dabei. Diese Dreieinigkeit findest du immer wieder. Und da ist Gott. Und das ist eine Sache, ja, du kannst sagen, die Dreieinigkeit verstehe ich nicht, kann der Mensch nicht fassen. Ich bin da zu eitel zu. Ich behaupte, ich fasse die Dreieinigkeit. Vielleicht nicht in ihrer Tiefe. Aber in meiner Begrenztheit und in meinem simplen Blick verstehe ich das. Da ist Gott, den niemand erschaffen hat, der schon immer war. Und der ist außerhalb von Zeitraum und Materie. Er ist nicht begrenzt. Er denkt anders, er funktioniert anders als wir. Wir können es nicht fassen, weil wir in dieser Begrenztheit geschaffen sind. Aber er halt nicht. Aber er muss sich irgendwie dieser Begrenztheit offenbaren. Und das haben wir in Kolosser so schön gesehen, dass seine Liebe Christus gegeben hat. In unserer Begrenztheit kommt er halt runter und begrenzt sich selbst. Kommt vom Thron runter und macht sich selbst, erniedrigt er sich zu seiner Schöpfung. Zum zweiten Adam, Jesus Christus. Den wir anfassen können, den wir hören können, der in allem versucht wurde und uns deswegen versteht, aber ohne Sünde. Der mit Gottes Charakter und seinem Herzen und seinem Verständnis im Blick durch die Welt geht, uns zeigt, wie schön er ist und wie gut. Dass es eine Trennung und Unterschied gibt zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wahrheit und Lüge. Und du kannst Christus betrachten auch jetzt noch, allein durch sein Wort, das er uns gegeben hat und das Zeugnis. Aber nicht nur das, denn Jesus durfte nicht die ganze Zeit hier bleiben, auch wenn er uns mal besucht hat. Sondern Jesus hat seine Position und er baut jetzt und er wird dann bleiben, physisch. Aber erst beim neuen Himmel und neuen Erde, nach dem tausendjährigen Reich, wenn das letzte Gericht ist. Aber dennoch kennt Gott unsere Begrenztheit und dass wir Tongefäße sind, sie schnell zerbrechen. Dass wir schwach sind und in uns nichts Gutes wohnt. Und so kommt er und offenbart sich noch an einer dritten Stelle als jemand, der als Person in uns leben kann, ohne dass wir explodieren. dessen Stimme wir hören können, ohne dass wir sterben, der uns beim Namen nennt. Und das ist der Heilige Geist, den Jesus gesandt hat, so ein, der schon immer auf der Welt war, so wie am ersten Tag er auf dieser Wasseroberfläche schwebte. Er war präsent. Und so hatte durch Christus diese neue erste Schöpfung im Geist so ein Wohnen genommen, auch in uns. Weißt du, und auch das ist eine Sache, die gab es hier nicht. Und ich bin so froh, dass ich in diesem Übergang geboren bin, von diesem ersten Geschaffenen zu diesem zweiten geistlichen Geschaffenen, wo wir gerade drin sind. Ne? Weißt du, und er wollte Nähe. Er wollte so nah sein, wie es ein Mensch es nicht kann. Er wollte mehr sein als nur ein Leib. Er wollte Wohnung nehmen. Und was für ein Segen ist es, dass wir Menschen diese Fähigkeit haben und dieses Recht, den Heiligen Geist wirklich persönlich als unseren Beschützer und Leiter und Tröster zu haben. Als unseren persönlichen Lehrer. Und deswegen freue ich mich auch so über diese Corona-Zeit, gerade auch, wenn das jetzt ein bisschen komisch klingt, aber im geistlichen Blickwinkel freue ich mich. Weil es gibt keine Bücher, vielleicht mittlerweile schon, aber jeder ist gezwungen, in seinem eigenen kleinen Wäldchen, in dem wir alle leben, in seinem eigenen kleinen Alltag, damit klarzukommen und Weisheit zu suchen, zu Gott zu kommen, zu sagen, ich habe absolut keinen Plan, was jetzt gerade richtig ist in der Situation. Und irgendwie frage ich jeden, aber keiner hat Antwort. Ist so ein Durcheinander und so ein Chaos, dass ich selber nur Kopfschmerzen habe von vielen Denken. Ich komme zu dir und ich versuche das Rad wegzuschmeißen. Ich versuche still zu sein. Komm einfach bitte, gib mir offene Augen, so wie wir es in Psalm immer wieder gelesen haben. Schaffe du Weisheit in mir. Und er tut's. Für jeden, der nicht zweifelt, sondern glaubt. Ja. Für Gott gibt es kein Chaos und für ihn gibt es keine Angst, keine Sorgen, keine Furcht. Das existiert nicht. Weil er über allem steht und in seiner Allmacht und Allwissenheit einfach klar sieht. Er ist der, der sich begeben kann in Zeit und Raum für uns. Aber er ist auch der, der davon absolut unabhängig ist. Und selbst wenn der Kosmos explodiert und all das, was er erschaffen hat, in sich zusammenbricht und nicht mehr existent ist, er bleibt. So wie er es auch war, bevor Zeit und Raum geschaffen hat. Und das ist eine Sache, die mir die Schöpfungslehre, die 6 Tage, halt auch vor Augen wieder neu hält. Mein Gott ist ein großer Gott. Und warum bin ich so dämlich und habe so wenig Glauben, dass ich ihm nicht vertraue und mich fürchte in so vielen Sachen? Warum komme ich nicht zu diesem Fundament wieder zurück, wo das fest ist, egal welcher Wind und Sturm da tobt und welcher Feind da mich umlagert? Und wenn ich nicht genug Kraft habe, dann schickt er Legionen von Engeln, die um mich drumherum sind, so wie es bei Elia getan hat. Oder Elisa. Unser Gott ist ein Herrscher. Nur wir Menschen sind dazu fähig, und vielleicht die Engel ihn kleiner zu machen, als er ist, in unseren Worten und unserem Blick. Aber er bleibt unverändert. Lasst uns Menschen machen. Und nach unserem Bild, uns ähnlich. Was ist sein Bild? Und ich glaube nicht unsere physische Form oder so, das mag sein, steht halt nicht da. Aber das denke ich irgendwie nicht. Christus hat unser physisches Bild bekommen, weil er komplett Mensch wurde. Und weil er auch komplett Mensch bleibt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Auch wenn er verherrlicht ist. Weil dafür ist er geboren. Jemand, mit dem wir uns vergleichen können. Der uns nahe ist. Aber ich glaube, das Einzige, was uns unterscheidet von aller Schöpfung, die Gott gemacht hat hier, was uns ihm ähnlich macht, ist das, was jetzt kommt. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und das Ganze und die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. Und Gott segnete sie, der zweite Segen. Und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und ich glaube, das ist der Punkt, was sonst keine Schöpfung bekommen hat, auch nicht der Schimpanse. Wir haben das Recht bekommen zu herrschen und untertan zu machen. Das hat sonst nur Gott. Und das ist Wahnsinn, wenn du das überlegst. Weißt du, wir träumen ja von einem Streichelzoo irgendwann. Kann sein, dass es passiert, kann auch sein, dass es absolut nicht passiert, dann bleibt es ein Traum, ein Wunsch, gut, egal. Streichle ich halt einen Löwen dann von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber stell dir mal vor, Gott hätte der Natur oder den Lebewesen gestattet zu herrschen und untertan zu machen. Es gäbe kein Streichelzoo, da hätte ich Angst. Und wie krass ist das, dass ein Geschöpf, das erschaffen ist, und eigentlich keine Berechtigung hat zu existieren, weil es nicht von vornherein da war, dass Gott ihnen das Recht gibt, du bist der Herrscher. Obwohl er der ist, der im Allen herrscht. Und der Herr der Herren ist. Und genauso hat er gesagt, der Mann soll herrschen über seine Frau. Das gleiche Wort. Sie soll ihm untertan sein, sich unterordnen. Weil er das Haupt ist und weil er zuerst war. Genauso soll die Gemeindeleitung herrschen, aber nicht herrschen, sondern wenn du halt guckst, was dieses Wort bedeutet, oder einfach nur guckst, wie herrscht denn Gott, dann siehst du, dass es keine Tyrannei ist über seine Schöpfung, sondern dass Gott gerecht und gut ist, barmherzig für den anderen, so dass er leitend ist und fürsorglich, dass er sich selbst hingibt und den anderen den Vorrang gibt. Das ist die Sache, wie wir herrschen, wie er herrscht. Das ist die Sache, wie Christus gesagt hat, so sollst du herrschen als mein Jünger. Willst du der Größte sein und habe ich dir die Aufgabe gegeben, gut, dann werd der Kleinste von allen. Ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, sondern um zu dienen. Und genauso sollst du das machen, sagt er zu uns. Und das ist ein Herrschen und ein Regieren, so das einfach wundervoll ist, weil es so gut tut. Weil er das mit dem Herzen macht als guter Hirte. Er leitet nicht, weil er leiten will oder weil er die Autorität dazu hat, sondern er leitet, weil er all diese Leben um sich herum, diese Seelen zum Guten irgendwie führen möchte. Und wenn ich dann gucke, wie pervertiert der Mensch ist, allein in der Regierung, aber auch im Persönlichen, was daraus geworden ist, zu herrschen und untertan zu machen, dann siehst du einen absoluten Unterschied zu dem, was Gott ist. Ich bin so froh, dass ich unter seiner Knechtschaft stehe und das bleibe ich, weil er mich erhöht. Mich unter ihn unterzuordnen ist für mich absoluter Gewinn und ein Segen und Befreiung. Weil alles, was er wirkt und was er tut und von mir verlangt auch, dient mir so zum Guten und es macht mich frei und selig. Weil er in allem mein Bestes im Blick hat. Gott segnet uns Menschen, ja, und wir sind sehr fruchtbar. Damit wir jetzt zum Ende kommen. Vers 29. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alle samentragenden Gewächse gegeben. Auf dem ganzen Erdoberfläche, was da drauf wächst. Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie soll euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Ich finde es so interessant, so nebenbei, hier steht, dass alles, was hier kraucht und kriecht und fliegt und was auch immer schwimmt, so eine Seele hat. Aber das ist nur unwichtig. Aber jedenfalls am Anfang waren wir alle Vegetarier, auch die Tiere. Und wir werden es auch wieder sein. Und wo ich einfach sehe, was Gott da erschafft, ist ein Ort des Friedens. Da gibt es nichts, vor dem ich mich als Mensch fürchten müsste. Adam konnte durch die ganze Welt spazieren und ohne Angst. Gott hat alles in einer Harmonie gemacht, so dass alles sich liebt. So und alles einfach nur gut ist und schön. Da gibt es keinen Krieg und keinen Zorn, keine Wut, keinen Eitel, keinen Stolz und Bitterkeit, keine Gier oder irgendwelche bösen Leidenschaften. Es ist alles einfach nur eine absolute Harmonie. So wie ein perfektes Musikstück. Weißt du, das ist die Sache, worauf ich mich halt so sehr wieder freue. Das ist die Sache, die ich in dieser Welt nicht finden werde und auch wenn ich manchen vielleicht Illusionen rauben möchte, so oder rauben muss, diese Harmonie wird es hier auch so nicht geben. Diese Erde ist in Sünde gefallen und die Sünde führt zum Tod. Dunkelheit, die Gottlosigkeit, das Fehlen von Licht breitet sich aus wie ein Krebsgeschwür und wir werden diese Welt und ihre Schöpfung nicht retten. Wer das immer noch glaubt, der nimmt was von der Bibel weg und sagt, Gott ist ein Lügner. Oder Gott irrt sich. Gott hat gesagt, dieser Himmel und diese Erde werden vergehen und es wird richtig schlimm werden, je näher die Geburt kommt. Aber ich werde was Neues schaffen. Und da wird diese Harmonie wieder sein und nach der sehnt sich jeder Mensch. Du kannst es sehen, gerade in der Zeit, wo all das, wo man sich sonst mit ablenkt, nicht da ist, wie unsicher der Mensch doch wirklich ist und wie furchtsam, wie viel Sorgen und wie geplagt, wie unfähig der Mensch ist, sich selbst zu halten und zu retten, wie unfähig der Mensch ist, Wahrheit zu erkennen, so und einen klaren, sauberen Blick zu haben, was wirklich ist und was nicht. Wir haben von diesem blöden Baum gefressen und sind dadurch dumm geworden. Aber rennen dabei rum, als ob wir die Klügsten sind. Wir sind unfähig zu unterscheiden, was richtig ist und was falsch, was gut und was schlecht. Ich freue mich auf diesen Ort, wo dieser Kampf endlich aufhört und wo ich einfach zufrieden sein werde. Hey, du wirst da rausgehen, es wird einfach nur schön. Und in manchen von uns ist dieses Herz sehr und die ernähren sich auch anders oder sind sehr umweltbewusst und sozial und was auch immer. Ich denke, das ist diese Sehnsucht nach dem, wie es eigentlich sein soll und was eigentlich richtig ist und was gerecht und gut ist. Ja. Es ist ein schönes Herz. Weil es ein Herz ist, das sich sträubt gegen diese Dunkelheit, die durch die Sünde kam. So. Wir können Gott Danke sagen, so weil er uns zurückführt in diese Harmonie und in diesen Frieden. Und das ist wichtiger denn je, so dass wir jetzt hier und heute so dieser Ort des Friedens sind. Das kann ich nur jedem immer wieder aufs Herz legen. So gibt Satan da keinen Raum, so dein Licht unter den Scheffel zu bringen. Gibt Satan nicht die Möglichkeit, dich klug zu fühlen. Indem du unbarmherzig eigentlich bist. Weil mit all der Angst davor, dass jemand stirbt und man vielleicht selber schuld ist oder dazu beifügt, darfst du nie diese Wahrheit vergessen, Sohn, aber der Tod ist nicht das Ende. Unsere Aufgabe ist nicht physische Leben zu retten, unsere Aufgabe als Jünger Jesu ist es, geistlich Menschen zu retten, und zwar mit Wahrheit und mit Licht und mit dem Evangelium Gottes. So wie die Kirchen sich jetzt gerade auch spalten und die eine sagt so, wir verstecken uns und sind leise und stumm, um physisches Leben zu retten, so ist die andere Kirche gerade sehr laut und klar, was ich krass finde, und sagt so, wir bleiben offen gerade jetzt, denn es geht hier um die Seelen. Und nicht um Wirtschaft, Politik, Soziales und was auch immer. Wir sind hier, um Seelen zu retten. Diese Ewigkeit zu Ewigkeit, das ist das, worum es eigentlich wirklich geht. Diese Gottlosigkeit und Abgefallenheit des Menschen und die Sehnsucht danach, wieder gottesfürchtig zu sein in seiner Präsenz, das ist der Kampf, den Gott hier kämpft, seit Tausenden von Jahren. Zu einer neuen Schöpfung zu werden und die auch Stellung zu beziehen mit dem Banner seines Reiches und seines Namens. Und nicht mit dem Banner dieser Weltzeit. Das ist sein Wille. Und auch wenn es heißt, sein Gesicht zu verlieren, auch wenn es heißt, Schaden zu nehmen als Mensch hier, auch wenn es heißt, Leid zu tragen, und Kosten zu haben, die man sich nicht wünscht, das ist unser Ruf und das ist der Befehl, das ist der Weg des neuen Evangeliums, der Weg Jesu Christi. Denn er ist das Licht, der Weg und die Wahrheit. Und niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Und ich bin so froh, wenn ich durch die Welt sehe und gerade Zeugnisse höre von Brüdern und Schwestern weltweit, dass da so viele sind, die aufstehen und die zum Teil zum ersten Mal kapieren, was Gottesdienst eigentlich wirklich ist. Worum es denn eigentlich wirklich unter Christen geht. Das ist eine Art Läuterung, die gerade passiert und ich finde es wunderschön zuzusehen, auch in mir. Dass nicht die Predigt und der Lobpreis hier und die Gebetszeit das ist, was uns zu Christen macht, sondern das Miteinander. Ja. Dass es so nötig ist für jeden Einzelnen heute zum Beispiel hier in diesem Raum, so dass jeder hier ist, der da ist. Dass es nötig ist, dass du eine Arsch in die Hose kriegst und deinen Mund aufmachst und Geistliches gibst. Dass du ein Herz und Barmherzigkeit kriegst für die Menschen, die sich hier treffen, egal ob es dir gefallen oder nicht, ob du ein Herz hast für sie oder nicht. Aber du im Vorhinein ins Gebet gehst zu Hause und sagst zu Gott, ich möchte das einsetzen, was du mir gibst an Talenten und ich möchte es hier einbringen. Gib mir eine Geistesgabe. Und wenn eine Geistesgabe nun mal ist, zu weissagen, zu prophezeien oder Erkenntnis zu geben, wenn es deine Gabe ist, zu heilen oder zu ermahnen, zu lernen oder zu erklären, wenn es deine Aufgabe ist, zu geben oder was auch immer, die größte Geistesgabe in deinen Augen ist, so bist du das schuldig, denn es gibt eine Gabe, der wir alle schuldig sind und der alle Gaben auch untergeordnet sind, und das ist die Liebe. Weitaus größer als jede Geistesgabe. Denn die Liebe zwingt uns dazu, uns zu investieren in diesen Menschen, der neben uns sitzt. Ne? Und ich kann das nur sagen, gerade weil ich gerade so viel Eifer und Energie da habe, in diesem Blick, wo ich auch mich selber richte da drinnen, wo du gerichtet bin, es wird echt Zeit und es ist Not, so dass man Stellung bezieht, zu dem, was ist mir eigentlich wichtig. So, bin ich bereit, diesen schmalen Weg wirklich zu gehen oder bin ich eher wie Laodicea, der mal da ist und mal da? Jesus hat uns versprochen, hat gesagt, alles hat seine Ordnung und alles ist festgesetzt von Gott, so wie die 6 Tage. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns den Ernst gibst und die Klarheit. Herr, ich weiß, es ist jetzt gerade nicht die Zeit da, dass wir kämpfen, praktisch irgendwo. Aber es ist die Zeit da, wo wir uns selber klar werden müssen. Was passiert, wenn eine Zeit kommt, wo wir kämpfen müssen? Bitte ich, dass die Gottesdienste weiter aufbleiben dürfen. Aber selbst wenn nicht, dann bitte ich dich, dass du Frieden und Weisheit und Klarheit schenkst, was dein Wille ist. Ob wir uns hier dann weiter versammeln oder im Verborgenen bleiben. Bitte gib uns da wirklich Sicherheit, so dass wir einfach wissen, dass du vorangehst. Dass wir nicht dumm sind oder überheblich. Ja, aber ich bin schuldig, barmherzig zu sein. Ich bin schuldig, da zu sein. Auch für die, die ich nicht privat zu mir nach Hause einladen würde, vielleicht zu einem Hauskreis. Ich danke dir für dein Herz und wenn ich dich, ja, dass ich dich neu beobachten darf im Evangelium. Ja, wie du hier warst. Und das war für dich damals schwerer als für uns heute. Ja. Mit all diesen festen Gesetzen, mit den Pharisäern, den Schriftgelehrten, mit der Art, Gottesdienst zu feiern und Bibel auszulegen, Gottesdienst überhaupt zu gestalten. Ja, du hattest es nicht leicht hier, als jemand, der einfach nur Tischler war oder Schreiner. Und ich danke, dass du so fest warst und so treu und dass du Gottesfurcht bewiesen hast. Dass es gute Frucht bringt, von der 1000 Jahre später sich noch Menschen zehren und sich ernähren. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, einfach hier fest zu sein. Ja. Ich weiß, dass es nur einen Weg gibt, Gemeinschaft. Gemeinschaft mit dir und Gemeinschaft untereinander. Ja. Dass heute ist dieser Tag des Sabbats. Ich danke dir für den Tag, dass unser Alltag mal aufhört und wir Dinge denken, die wir sonst nicht denken und Dinge tun, die wir sonst nicht tun. Und bitte segne noch die Lobpreiszeit jetzt in die Gebetszeit. Und gib uns bitte Weisheit für nächste Woche Sonntag, wo alles härter wird und anders ist. Ich danke dir aber nochmal für das Geschenk, dass wir heute einfach Gottesdienst machen können, so wie wir es kennen und wie es schön ist und gemeinschaftsförderlich ist. Ja, und ist echt eine verrückte Zeit. Aber ich weiß, dass du bald kommst. Und ich bin froh, dass du meine Normalität bist. Denn du veränderst dich wirklich nicht. Und ja, ich bitte dich für uns alle, dass du uns segnest, dass du unser Normal bist. Und dann haut uns auch nichts irgendwie aus den Bahnen. Amen.